Der Predigtext ist Psalm 31. Wir lesen den ganzen Psalm. Psalm 31. Das ist das Wort unseres Gottes. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr. Eilends rette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben. Denn du bist mein Schutz. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten. Doch ich traue auf den Herrn. Ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Dass du mich nicht überliefert hast in die Hand des Feindes, sondern meine Füße auf weiten Raum gestellt hast. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Schuld und es verfallen meine Gebeine. Vor allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden. Auch meinen Nachbarn gar sehr und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter, bin wie ein verloren gegangenes Gefäß. Denn ich höre das Tuscheln vieler, Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Denn ich habe dich angerufen, mögen zu Schanden werden die Gottlosen, verstummen im Scheol. Lass schweigen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung freches Reden gegen den Gerechten. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die dich bei dir bergen vor den Menschen. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen, in einer befestigten Stadt. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Frommen. Die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Lieber Vater, wir brauchen deine Hilfe, die Hilfe deines Geistes, dass er uns erleuchtet, zu verstehen, was du uns hier zu sagen hast in diesem wunderbaren Wort dieses Psalms. Herr, hilf uns zu verstehen, was es für uns bedeutet, was es für uns an Hilfe ist für unser Leben vor dir. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dich sehen und hören. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. In Kommentaren zu diesem Psalm, da gibt es in mehreren Kommentaren diesen oder einen ähnlichen Satz. Das ist ein Psalm der Klage in großer Bedrängnis. ein Flehen um Hilfe im Krieg und so weiter oder ähnlich. Und das haben wir auch gelesen. David klagt und beklagt sich. Er klagt dem Herrn auf vielfältige Art und Weise. Und er bittet den Herrn um Hilfe aus verschiedenartigen Nöten. Aber je mehr ich diesen Psalm studierte, wurde mir klar, das wäre zu wenig gesagt. Ein Psalm der Klage in großer Bedrängnis, ein Flehen um Hilfe im Krieg, das wäre zu wenig gesagt. Ich möchte sagen, der Psalm hat eine weitaus bessere Betonung, eine, die für uns viel hilfreicher ist als nur Klage und Flehen um Hilfe. David legt hier in diesem Psalm viel mehr Gewicht auf Vertrauen und Zuversicht in den Nöten, als dass er klagt. Ich würde den Psalm eher so beschreiben, er ist ein Ausdruck von Davids Gottvertrauen, mit dem er durch die verschiedenartigen Schwierigkeiten seines Lebens geht. Es ist ein feiner Unterschied vielleicht, aber ist ein wichtiger Unterschied, nicht wahr? David hat über allem den Wunsch, diesen Herausforderungen, vor denen er steht, so zu begegnen, dass er in ihnen oder besser trotz ihnen zu Gottes Ehre lebt. Und wir haben manchmal oder zu oft die Vorstellung, dass wir können Gott Ehre machen oder gut leben als Christen, wenn die Umstände stimmen, wenn sie passen. Aber die Bibel sagt etwas anderes und David sagt hier auch etwas anderes. Er bemüht sich um in den Nöten, in den widrigen Umständen und Schwierigkeiten zu Gottes Ehre zu leben. Und das ist eigentlich sein Gebet hier. Das ist der Punkt, an dem der Psalm eben auch Hilfe für uns ist. Dann. Er ist nicht allein in Davids Gebet, sondern der Psalm wurde ja gedichtet, dass er über alle Generationen von Gottes Kindern, von seiner Kirche gesungen wird und gebetet wird. Davids hier beschriebene Nöte sind auch unsere, nicht wahr? Und so hilft der Psalm auch uns, dieselbe vertrauensvolle Haltung einnehmen, wenn wir in gleicher Weise beschwert werden. Sicher, das Gebet Davids ist aufgrund von konkreten Situationen entstanden, in denen er sich aktuell befand. Aber wir können seine Worte der Eröffnung des Psalms ebenso auch als eine Vorbereitung verstehen, auf eine Vorbereitung auf das, was kommen wird oder mag. Der Beter macht sich hier bereit, bestimmten Schwierigkeiten gegenüberzustehen. Er bewaffnet sich sozusagen mit Gottvertrauen und Zuversicht, um dann darauf seine Bitten vorzutragen an die richtige Adresse und mit dem richtigen Ziel des Gebets. Und das können wir ebenso tun. Wir müssen nicht warten, bis uns die gleichen Nöte wie Davids Nöte treffen, bevor wir den Psalm beten. Wir können uns durch den Psalm auf das vorbereiten, was immer kommen mag. Und das ist einiges, was kommen mag und wird, oder? Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Zukunft Schwierigkeiten in unser Leben hineinkommen. Noch mehr Schwierigkeiten in unser Leben kommen, als wir schon zu bewältigen haben. Es ist uns Christen nicht versprochen, dass wir in Zukunft immer gesund sein werden, dass wir keine Gegner oder keine Feinde haben werden, dass wir nie von Traurigkeit oder auch Tod getroffen werden. Das ist uns alles nicht versprochen. Im Gegenteil. Und so können wir diese Worte der ersten Verse des Psalms für uns auch nehmen und so beten. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Es gibt zwei Richtungen in diesen ersten Versen. Die eine ist der Ausdruck des Vertrauens. Herr, bei dir bin ich geborgen. Du bist mein Fels der Zuflucht. Das heißt, was immer auch kommt, ich bin sicher bei meinem Gott. Und ich kann jederzeit zu ihm fliehen. Es gibt keine Bedrohung, die mich kaputt machen, von der Güte Gottes trennen kann, weil ich jederzeit zu ihm fliehen kann. In seine Burg, auf diesen Fels, in seine Burg. Und so sagt auch der Apostel Paulus im Angesicht von großem Leid, das er erfahren hat, und im Angesicht dessen, dass alle Kinder Gottes immer wieder großes Leid erfahren mögen oder vielleicht gerade drin sind, sagt er zum Trost: Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Alles Dinge, die kommen werden oder schon da sind. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. David beginnt sein Gebet, indem er eigentlich sagt: Ich bin bereit. Ich bin bereit, weil ich bin gewappnet, was auch kommen mag. Der Herr ist da. David vertraute auch auf den kommenden Christus. Das ist hier auch drin, oder? In diesen Versen des Psalms spricht Christus. Wir finden verschiedene Aussagen hier, die wir den Herrn Jesus auch wieder sagen hören im Neuen Testament. Und er ist da auch drin. Und David vertraut auf ihn. Er sagte zum Beispiel: Der Herr ist mein Fels. Wir haben das heute Morgen ja schon gelesen aus dem 1. Korinther 10. Dieser Fels, der geistliche Fels, der immer wieder mal im Alten Testament genannt wird. Immer wo ein Fels vorkommt, da ist er ein Bild für den Christus. Er ist da. In Christus ist Gott da für uns. Das hat er bewiesen. Und darum kann David sagen: Ich bin bereit. Und die andere Richtung, in die die ersten Verse des Psalms gehen, ist die Bitte um Gottes Beistand, das Übel in der rechten Weise zu durchlaufen. Und das ist dieser Unterschied. Er bittet nicht um Bewahrung vor dem Übel, das auf ihn zukommen mag, sondern um Bewahrung da drin. Die Bitte um Gottes Beistand, das Übel in der rechten Weise zu durchlaufen. Das kommt in diesen Worten zum Ausdruck: Lass mich niemals zu Schanden werden, errette mich in deiner Gerechtigkeit, um deines Namens willen führe mich und leite mich. Wenn der Beter sagt: Lass mich nicht zu Schanden werden, dann meint er nicht einfach, dass er nicht dumm dastehen möchte für sich selbst. Das könnten wir manchmal denken, oder? Jemand ist zu Schanden geworden, er steht blöd da vor den anderen. Aber das ist nicht gemeint. David steht da als Repräsentant Gottes. Das ist er. Und darin möchte er nicht zu Schanden werden. Es geht ihm darum, dass er durch seine Not, die ihm vielleicht von Feinden bereitet wird, nicht ein schlechtes Zeugnis für seinen Gott abgibt, wenn er sich in der Not, unter den Angriffen falsch verhält, sündig verhält, wenn er angegriffen wird. Es kann passieren, wenn wir angegriffen werden und dann auf ungeistliche oder sündige Weise darauf reagieren, indem wir zurückschlagen oder indem wir unsere Lippen nicht im Griff haben und böse Worte und Beleidigungen äußern, dann werden wir zu Schanden in dieser Weise. Oder wir geben ein schlechtes Zeugnis ab für unseren Herrn. Und darum bittet David, um deines Namens willen, führe mich und leite mich. Und der Begriff um deines Namens willen, der kommt oft vor im Alten Testament. Er wird immer dann gebraucht, wenn Gott etwas tut oder um etwas gebeten wird, dass er alles tut, um sich zu verherrlichen. Er tut alles um seines großen Namens willen. Alles, was er tut, in dem, wie er die Geschichte lenkt oder wie er an uns handelt, alles tut er um seines großen Namens willen, dass dieser Name verherrlicht wird, gerühmt wird. Das ist immer die erste Absicht in Gottes Handeln. Gottes Absicht ist nicht uns zu helfen, nicht zuerst uns zu helfen, damit es uns wohl ist und gut geht. Auch, aber das Ziel, das Hauptziel ist, dass Gottes großer Name gerühmt und geehrt wird. Darum hat er sein Volk aus Ägypten befreit, ihnen das Land Kanaan gegeben. Und darum hat er den Christus gesandt zur Rettung des Volkes seines neuen Bundes, um seinem großen Namen Ehre zu machen. Und deshalb betet David im Psalm, und deshalb sollten auch wir mit dem Psalm so beten: Herr, führe und leite mich so, dass ich in meiner Not deinem Namen Ehre mache. Das können wir, weil Christus bei uns ist, können wir in der Not seinem Namen Ehre machen. Lass es nicht so weit kommen, Herr, beten wir, dass durch meinen Untergang oder meine sündige Reaktion dein Name verunehrt wird. Wir finden im Psalm, meist inmitten seines Flehens um Gottes Hilfe, weitere solche Hinweise, dass David darum bemüht ist, die rechte geistliche Haltung, die rechte geistliche Einstellung, den richtigen Blick auf seinen Gott zu behalten. Das ist die Hauptsache in seinem Gebet. Die Hilferufe und Klagen, die wechseln sich ab mit Sätzen, die die Größe und die Güte Gottes bezeugen und die auch Davids eigene Schwachheit und Sünde bekennen. Das ist auch drin. David erkennt, dass seine Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden auch etwas mit seiner Schuld zu tun haben. Nicht, dass die Angriffe seiner Feinde oder vielleicht Krankheit eine direkte Folge seiner Sünde wären, aber es scheint, dass er merkt, dass seine Schuld ihn hindert im geistlichen Kampf, dass sie ihn schwach und angreifbar macht. Wenn er in Vers 11 sagt, denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen, meine Kraft wankt durch meine Schuld. Weiter unten beschreibt er auch Glaubenszweifel in Vers 23. Ich dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen. Das ist eine Erfahrung, die wir auch machen können, wenn wir im Ungehorsam leben oder im teilweisen Ungehorsam. Die Sünde schwächt uns im Glaubenskampf. Der Feind bekommt ein leichteres Spiel. Wir sind leichter empfänglich für Gedanken, die uns vom Weg des Glaubens abbringen könnten. Und wir fallen leichter in Zweifel, wir verlieren unsere persönliche Gewissheit, dass unser Gott wirklich noch mit uns ist. David kämpft darum, die volle Gewissheit und Zuversicht zurückzubekommen. Er betet in Vers 5, zieh mich aus dem Netz, das sie mir gelegt haben. Das ist das Werk des Feindes, dass er ein Fangnetz auslegt, in das wir dann verstrickt werden sollen. Er versucht, ein Netz aus Unwahrheiten über Gott und über uns selbst, kombiniert mit Sünde zu stricken, das uns einfängt und uns aus der Geborgenheit Gottes und von der Heilsgewissheit wegziehen soll. Es ist nicht die Heilssicherheit, unser Heil ist vollkommen sicher, aber wir können die persönliche, individuelle Gewissheit verlieren oder die kann zurückgehen, wenn wir eben in Dinge verstrickt sind. David betet, ziehe mich heraus aus diesem Netz. Und er trotzt selber diesem Netz, indem er zu Gott sagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Und weiter sagt er in derselben Haltung, ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten, doch ich traue auf den Herrn. Ich traue auf den Herrn. Unter all diesen Stimmen und Gedanken, die ihn entmutigen wollen, wählt David das Richtige. Er hört nicht auf das, was seine Zweifel und inneren Anklagen ihm sagen. Er befiehlt seinen Geist in Gottes Hand. Das heißt, er liefert sich mit seinem Sinnen und seinen Gedanken Gott aus. Er möchte, dass Gott sein Denken bestimmt und prägt. Er gibt zu, ja, da ist Schuld in meinem Leben. Da sind Schwachheit und Zweifel. Und wir sollten nie davon wegkommen, das zu bekennen. Und niemals denken, dass keine Schwachheit mehr bei uns ist. Dass wir nicht gefährdet sind, auch in Zweifel zu fallen oder eben versucht zu werden vom Feind. Und er sagt, meine Feinde nützen das aus, dass ich Schwachheiten habe, dass ich Zweifel habe. Sie wollen meinen Untergang sehen. Aber Gottes Treue ist größer. Du hast mich erlöst. Ich traue auf den Herrn. Das ist es, was David sich immer wieder vor Augen hält. Das ist es, was zählt, wie es in Wirklichkeit mit David und seinem Gott steht. David bekennt die Realität, die er manchmal selbst etwas aus den Augen verloren hat, aber er spricht sich auch diese Realität zu in seinem Gebet. Er predigt sich sozusagen selbst. Das mache ich hier vorne auch oft. Wenn ich predige, dann predige ich auch mir selbst. Das müssen wir tun. Wir müssen uns selbst auch die Wahrheit Gottes immer wieder zusprechen. Vor den Menschen steht David nicht gut da, mitunter höchst zweifelhaft. Von außen betrachtet scheint er manchmal ein hoffnungsloser Fall, so wie er sich beschreibt. Vor allem meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden, auch meinen Nachbarn gar sehr und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter, bin ich wie ein verloren gegangenes Gefäß, denn ich höre das Tuscheln vieler, Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Das Urteil der Menschen über David, das scheint hier zu sein, der ist fertig. Der ist am Ende. Jetzt hat sich gezeigt, dass sein Glaube an diesen Gott ihm auch nicht helfen kann. Gebt ihm den Todesstoß. Und das ist, was Gottes Feinde tun, nicht wahr? Manchmal bringen sie die Menschen auch dazu, so zu tun gegenüber uns. Die meisten würden an Davids Stelle vielleicht sagen, es hat keinen Sinn mehr. Ich komme niemals mehr aus diesem Schlamassel heraus. Ich gebe auf. Aber David weiß es besser. Vers 15 und folgende. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott, in deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe dich angerufen. Mögen zu Schanden werden die Gottlosen, verstummen im Scheol. Und er taucht immer wieder auf aus dieser Verzweiflung, die ihn fast unten halten will, unter Wasser sozusagen, bekommt keine Luft mehr. Und dann taucht er wieder auf und rühmt seinen Gott und schreit um Hilfe und drückt sein Vertrauen aus. Immer wieder wechselt er so ab zwischen Klage und Flehen und dem Ausdruck des Vertrauens auf Gott. Das ist das Ringen des Gläubigen um die richtige Sicht von Gott in schweren Zeiten. Das mögt ihr auch erlebt haben, vielleicht vielfach. Wir ringen oft. Wir ringen um die richtige Sicht von Gott, das richtige Verständnis von unserem Gott in schweren Zeiten. Seines Angriffe von Menschen, Verleumdungen, Widerspruch gegen unseren Glauben, sei es Krankheit oder Trauer, sei es Versuchung und Fall in Sünde. David beschreibt, dass er von all dem bedroht ist. Es gibt nichts, was ihn nicht bedroht und runterdrücken könnte. Was aber herausragend ist und damit absolut wichtig, um ihn in solchen Situationen eine geistliche Haltung zu gewinnen und zu bewahren, das können wir bei David beobachten. Er kämpft diesen Kampf im Gebet und im Glauben. Er richtet sich in seiner schweren Situation direkt an den Hauptverantwortlichen. Wer ist der Hauptverantwortliche für unsere schwierigen Situationen? Das ist Gott selbst. Er mit seiner Vorsehung zeichnet er verantwortlich für das, was in unserem Leben geschieht. Und an diesen Verantwortlichen richtet sich David im Gebet. Und es scheint mir, dass er dies vor allem im Vers 16 festhält, dass er sich selbst sagt, er sagt das im Gebet, aber sagt das auch sich selbst, in deiner Hand sind meine Zeiten. Mein Leben ist nicht in meiner eigenen Hand. Es gibt diesen Ausdruck im Alten Testament, dass jemand klagt, mein Leben ist in meiner Hand. Und das ist eine Klage darüber, dass die Sache mir aus dem Ruder laufen. Weil wenn ich es in meiner Hand habe, dann geht nichts. Und so sagt David, mein Leben ist nicht in meiner Hand, sondern es ist in Gottes Hand. Es ist auch nicht in der Hand anderer Menschen, von Freunden oder Feinden. Mein Leben, mein Geschick, meine Situation, meine Gesundheit, meine Krankheit, ob die Menschen mir etwas anhaben können oder nicht, ob ich lebe oder sterbe, alles ist in Gottes Hand. Er ist der Verantwortliche. Und darum befehle ich auch meinen Geist, so wie David, in Gottes Hand. Das möchte ich immer da tun. Das hat der Herr Jesus am Kreuz getan. Er hat das zitiert aus diesem Psalm. Er hat diesen Psalm gebetet. Das ist sein Gebet schlussendlich. Er hat gebetet, ich befehle meinen Geist in deine Hand, hat er zum Vater gesagt. Und so hat er diese schwere Stunde überhaupt überstehen können, ohne zu fliehen. Während David in dieser Weise in seinem Inneren und mit Gott ringt, sieht er die Realität. David hat die Realität klar vor Augen. Er verleugnet sie nicht. Er verschließt nicht die Augen vor der Realität und redet sich einfach nur ein. Es kommt schon gut. Es ist ja alles gar nicht so schlimm. Das kann er nicht mehr. Das ist vorbei. Nein, er schaut seiner Not in die Augen. Und er beschreibt sie sehr deutlich. Aber er hält dieser scheinbaren Übermacht die Allmacht Gottes entgegen. Und so erkennt er auch mehr und mehr die Realität, die über der Realität seiner persönlichen Not, seiner Gegnerschaft, seiner Schwachheit und Sünde steht. Und diese Erkenntnis mündet mehr und mehr in Gewissheit und in festes Gottvertrauen, so dass er am Ende des Psalms nur noch das Lob Gottes singt. Vers 22, gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen und in einer befestigten Stadt. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Durch seine Gebete und durch das Ordnen seines Denkens über Gott und über die Situation hat er Zuversicht gewonnen. Und da kann er am Ende so beten. Er schaut zurück und erkennt, der Herr war mir niemals fern. Auch in all diesen Dingen nicht. Ich habe das nur so gedacht, als ich zu sehr auf das Bedrohliche schaute und zu wenig auf Gottes Größe und Macht. Seine Frage der Blickrichtung, nicht wahr? Mitten in der Bestürzung ließ ich mir den Blick trüben. Ich sah nur noch, was vor Augen ist. Aber jetzt erkenne ich, dass der Herr in seiner Gnade immer da war und alles unter Kontrolle hat. Was ist passiert? Wie und warum hat David diese Veränderung erfahren? Indem Gott alle seine notvollen Situationen weggenommen hat? Sicher nicht. David hatte Zeit seines Lebens Feinde in nächster Nähe, aus der nächsten Familie. Er hatte Krankheit und Tod um sich. Seine Schwachheit und Sünde beschreibt er auch immer wieder bis zum Ende seines Lebens. Die Veränderung, die wir im Verlauf dieses Psalms sehen, sieht sehr ähnlich aus wie die Veränderung Hiobs. Denkt einmal an das, was Hiob durchlaufen hat. Und das ist eine Veränderung in ihm vorgegangen, durch diese Not und diese schrecklichen Dinge, die er erlebt hat. Und Hiobs Klage, das war eine Klage über ganz reale und schreckliche Not, diese Klage verwandelt sich am Ende in Lob Gottes, noch bevor seine Gesundheit und seine äußere Situation wiederhergestellt ist. Das müssen wir uns vor Augen halten. Die Reihenfolge ist nicht, Gott stellt Hiob wieder her und dann lobt er Gott. Die Reihenfolge ist umgekehrt, bei Hiob und bei David. Zuerst wird die Perspektive des Beters wiederhergestellt. Seine Blickrichtung. Bei beiden, Hiob und David, sehen wir, dass sie zwar
ohne Zurückhaltung klagen und ihre Not beschreiben und sie Gott hinwerfen, aber sie gehen damit zu ihrem Gott, dem Hauptverantwortlichen. Und ringen im Gebet vor Gottes Angesicht um das richtige Verständnis, um die richtige Perspektive für ihre Not. Sie bekommen dadurch die richtige Sicht von Gott und erkennen, wie sie ihm gegenüber wirklich dastehen. Sie erkennen ihre Realität vor Gott, ihre geistliche Realität, die Wahrheit. Die Feinde und schweren Umstände werden am Ende dann gar nicht mehr erwähnt. Es steht nur noch Gott und seine Gnade da vor den Augen des Beters. Das ist doch wunderbar. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen. Darauf kommt es an, nicht wahr? Wir werden als Gottes Kinder, als sein Volk, nicht verschont bleiben vor Angriffen, Verleumdungen, Krankheit, Tod, Trauer, Zweifel, in Sünde fallen. Die Welt ist ein böser und gefährlicher Ort. Und wir leben in einer bösen Zeit. Aber diese Zeit ist in Gottes Hand. Meine Zeit ist in deinen Händen. Wir können das so sehen, weil wir seiner Gnade gewiss sind. Der himmlische Vater hat seinen Sohn gesandt, damit er unsere Sünde und alle Schwierigkeiten, die daraus kommen, damit er das trägt, damit er uns vergibt, vergeben kann, uns gnädig sein kann. Und wir brauchen nichts mehr. Was brauchen wir mehr, als um diese Gnade zu wissen? Wie der Apostel Paulus schrieb an der Stelle im Römer 8, wo wir bereits gelesen haben, er, der uns doch seinen Sohn gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und darum lassen wir uns ermutigen. In allen Situationen nicht auf Umstände oder auf die Bedrohungen zu starren, sondern auf unseren Gott in Christus zu schauen und ihn mehr und mehr zu erkennen und zu loben, der unsere Zeiten in seiner Hand hat. Und wir befehlen unseren Geist, unser Denken, Wünschen, unser Motiviertsein in diese Hand. Vers 24 im Psalm 31. Liebet den Herrn alle seine Frommen. Die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut. Alle, die ihr auf den Herrn harrt. Amen.